Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde auf Kanaan, liebe Schwestern und Brüder, dieser zweite Sonntag nach Trinitatis, den wir heute begehen, den wir heute feiern, hat es von seinen biblischen Texten in sich. Das Evangelium ist ja nicht einfach. Und die Einladung des Gastgebers wird konterkariert durch die Entschuldigungsgründe der Eingeladenen. Und auch das Predigtwort, das heute uns vorgeschlagen wird, ist ein, ich würde schon sagen, ganz besonderes. Ich vermute, es wird in vielen unserer landeskirchlichen Gemeinden nicht oft zum Thema gemacht, wahrscheinlich auch heute nicht. Es kommt aus dem 14. Kapitel des 1. Korintherbriefs. Wer kennt dieses 14. Kapitel des 1. Korintherbriefs? Des Briefs, den Paulus an diese so lebendige, vitale Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Wenn ich nach dem 13. Kapitel fragen würde, da käme sicher von vielen die Antwort, ja, das ist doch das bekannte hohe Lied der Liebe mit seinem großartigen Abschluss, auch heute noch ein beliebter Trauspruch. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Doch wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Und da das keine einfache Situation ist, die der Apostel bei dem, was er schreibt, was er den Korinthern schreibt, vor Augen hat, deren Klärung ihm aber sehr am Herzen liegt, treten wir noch einmal sozusagen einen Schritt zurück und lassen uns auf bewährte Weise durch den Wochenspruch dieses Sonntags und die Woche, die dieser Sonntag eröffnet, lassen uns durch den Wochenspruch über das Thema dieses Sonntags aufklären. Ihr wisst, liebe Geschwister, dass mir das häufig eine, gerade auch in der Predigtvorbereitung, aber überhaupt in der Zuwendung des Sonntags, dass mir das häufig eine hilfreiche Brücke ist zum Verstehen des vorgeschlagenen Predigtwortes. Und unser Wochenspruch heute aus Matthäus 11, 28 ist in sich schon ein wunderbares Wort. Ihr werdet mir gewiss zustimmen. Jesus Christus spricht, vielleicht sagen wir es gleich zusammen, Jesus Christus spricht, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist das Thema unseres Sonntags. Der Befreiende, der Tröstliche, der Aufrichtende, der lebenschenkende Heilandsruf unseres Herrn Jesus, kommt alle her zu mir. Das ist doch eine großartige Botschaft. Das ist die ultimative Einladung, zu Jesus zu kommen. Und diese Einladung ist nicht mehr oder ist viel mehr als sozusagen das zufällige Thema unseres Sonntags. Nein, es ist viel mehr. Es ist nämlich die Mitte des ganzen Evangeliums. Die Einladung zu Jesus, die er selber ausspricht, offenbart das Barmherzige seinen Menschen liebevoll zugewandte Herz Gottes. Und dieses Herz Gottes findet seine inklusive Anschauung und seine exklusive Gestalt in der befreienden Gnade unseres Herrn Jesus Christus, des Sohnes Gottes, des Messias Israels und des Heilands der Welt. Er ist gekommen, zu rufen und zu sammeln und zu retten, was ohne diesen Ruf und ohne diese Sammlung auf ewig verloren wäre. Mit Recht wird dieser Ruf Jesu: Kommt hier zu mir alle und bringt alles mit, was zu euch gehört, gerade auch das, was euch euer Leben schwer macht. Zu Recht wird dieser Ruf Jesu der Heilandsruf genannt. Dieser Heilandsruf ist die Mitte des Evangeliums, der befreienden Retterliebe Gottes. Und wir können mit dankbarer Freude erkennen, liebe Geschwister, das Evangelium ist Einladung. Das Evangelium ist Einladung. Einladung mit offenen Armen. Einladung, die uns gilt. Das Evangelium ist nicht Kommando, ist nicht Verbot, ist kein bürokratischer Bescheid oder Befehl. Nein, das Evangelium ist die einzigartige, auf unser Herz zielende Einladung, in das Kraftfeld der heiligen Liebe Gottes zu kommen. Und unser Glaube ist die persönliche Annahme dieser göttlichen Einladung. Wir kommen mit gläubigem Herzen zu Jesus. Für mich beschreibt eine anschauliche biografische Erfahrung dieses ganz praktische Wesen des Evangeliums. Ich war vor über 40 Jahren Pfarrer in Hüttenfeld, einem Stadtteil von Lambertheim im südlichen Ried, so im Vorfeld von Mannheim. Es war damals unsere zweite Gemeinde und ich war damals Anfang 30, also noch ein junger Mann. Die schlichte Hüttenfelder Dorfkirche hat über ihrer Eingangstür gut lesbar genau diese Einladung unseres Herrn Jesus stehen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Hier hat dieses Bibelwort eine klare, praktische Zuspitzung erhalten. Jesus lädt zu sich ein und indem er zu sich einlädt, lädt er zum Gottesdienst seiner Gemeinde ein. Das ist bei evangelischen, wie ihr wahrscheinlich zugeben werdet, nicht ganz selbstverständlich. Von daher ist das besonders schön, wenn das zusammenkommt, dass die Einladung Jesu die Einladung in den Gottesdienst seiner Gemeinde ist. Welch ein großes Geschenk macht uns der Herr. Er, der Gastgeber, ist da. Er begegnet uns, er will uns begegnen im Gottesdienst seiner Gemeinde. Er lädt uns an den Tisch seiner Gnade zu Wort und Sakrament. Und der segnende Gastgeber Jesus ist durch seinen Geist gegenwärtig im Lied und im Gebet der Gemeinde. Kann es eine bessere, eine treffendere, alles entscheidende, klärende Einladung zum Gottesdienst einer christlichen Gemeinde geben? Es wurde mir als jungem Pfarrer immer mehr ein großer Trost und natürlich erst recht eine große Freude, auf diese Einladung hin mit der Gemeinde und als Gemeinde Gottesdienst zu feiern. Und das Versprechen der Erquickung, das der Gastgeber gibt, ernst zu nehmen. Denn ich lernte sozusagen Sonntag für Sonntag, wer zum Gottesdienst einlädt. Eben nicht der Pfarrer oder der Kirchenvorstand oder sonst irgendwelche netten Leute. Nein, Jesus Christus selbst, der lebendige Herr und Heiland, er lädt ein. Und sein Ruf, seine Einladung gilt ganz besonders den mühseligen und Beladenen und enthält eben, sie ist keine vage Einladung, sondern sie enthält die verlässliche Zusage, wer zu mir kommt, der wird erquickt. Ist ja ein wunderschönes Wort, Luther hat das toll übersetzt. Der wird erquickt, der wird getröstet, der wird befreit, der wird, auch wenn er im finsteren Tal unterwegs ist, Heimat finden in meiner Liebe. Das ist die verlässliche Zusage des Gastgebers. Und wie sehr sind wir doch alle dieser Liebe bedürftig. Evangeliumsgemäßer Gottesdienst nimmt die Einladung an, die Jesus Christus ausspricht. Sie nimmt sie an und sie nimmt sie beim Wort. Seine Gastgeberschaft mit Ewigkeitscharakter, das weiß man gerade hier bei den Marienschwestern und Franziskusbrüdern, weiß man das gut. Seine Gastgeberschaft mit Ewigkeitscharakter, nämlich mit der Berufung zum ewigen Hochzeitsmahl des Lammes. Das bekennen und feiern wir im Gottesdienst. Darum kann ein christlicher Gottesdienst kein Potpourri religiöser Ideen, mögen sie noch so originell sein, auch keine Aufführung geistlicher Begabungen. Er lässt sich allerdings nicht einfach bürokratisch verbieten, das sollte uns auch bewusst sein. Sondern wenn ein evangeliumsgemäßer Gottesdienst darin besteht, dass wir die Einladung unseres Herrn Jesus in das Kraftfeld seiner Liebe zu kommen, annehmen, wenn also Jesus die Mitte ist, dann muss sozusagen das Feuer der Liebe der Geist sein, der die gottesdienstliche Gemeinschaft untereinander erfüllt. Denn eins können wir schon vorweg sagen, der Gottesdienst ist so etwas wie das verdichtete, das leiblich verdichtete Zentrum einer christlichen Gemeinde. Und darum kann man am Gottesdienst sowohl den Segen erkennen, der auf einer Gemeinde liegt, als auch den Schaden, der eine Gemeinde belastet und niederdrückt. Und nun schauen wir auf die Gemeinde in Korinth und ihren Gottesdienst, denn um den geht es im 14. Kapitel, in dem schon angekündigten Kapitel des 1. Korintherbriefs. Ich lese in kurzen Auszügen, es ist ein relativ langes Kapitel. Ich beginne mit dem letzten Vers des Kapitels 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Denn wer prophetisch redet, der ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut werde. Also, so auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Amen. Soweit. In Korinth, dieser geisterfüllten und lebendigen Gemeinde, gibt es Streit. Streit über die Gaben des Geistes und ihren Umgang im Gottesdienst. Denn in der Gemeinde, die über einen großen Reichtum von Geistesgaben verfügt, die ihn erlebt, Gott sei Dank, zum Beispiel die Gabe der Seelsorge, die Gabe des Gebets, die Gabe der Predigt, die Gabe des Zeugnisses, die Gabe der Heilung, die Gabe der Leitung, die Gabe der Prophetie, und eben auch die Gabe der Zungenrede, der Glossolalie, des Sprachengebets. Das alles und noch mehr gab es in dieser lebendigen korinthischen Gemeinde. Wie großartig! Es ist ja heute meist nicht unser Problem, muss man fairerweise zugeben. Das alles gab es in dieser korinthischen Gemeinde. Doch leider hat diese Gabenfülle nicht, wie man an sich annehmen sollte, die Dankbarkeit Gott gegenüber und die Liebe der Geschwister untereinander vergrößert, sondern im Gegenteil, diese Gabenfülle hat eine Frage mit streitigen Antworten vorangetrieben, nämlich, welche Gabe ist wohl die Gott wohlgefälligste? Welche ist daher die wichtigste? Mit welcher Gabe sind wir der Heiligkeit des Herrn am nächsten? Und wir können uns vorstellen, dass diese Frage oder diese Fragen natürlich nicht die liebevolle Gemeinschaft untereinander gefördert haben. Paulus nun bindet ganz im Sinne des Heilandsrufes Jesu, und ich greife jetzt auf diese Kapitel 12, 13, 14 im ersten Korintherbrief zurück. Paulus bindet ganz im Sinne des Heilandsrufes Jesu die Gemeinde und ihren Reichtum, ihren geistlichen Reichtum, eben auch ihren Gottesdienst an den einen Geist, an den einen Herrn Jesus, an den einen Gott Vater, der alles in allen wirkt. Schaut doch auf den lebendigen Gott, ruft Paulus den Korinthern zu, und kommt heraus aus eurer elenden Gabenkonkurrenz. Und daraufhin präsentiert der Apostel den zerstrittenen Korinthern die großartige und friedensstiftende Beschreibung ihrer Gemeinde als Leib Christi. Das muss uns deutlich sein, dass die leibliche Dimension, das gilt ja mit der ganzen Gottesdienstfrage in Corona-Zeiten auch zusammen, dass die leibliche Dimension der Gemeinde von elementarer Bedeutung ist, die nicht einfach digital sozusagen ersetzt werden kann. Also, Paulus präsentiert diesen zerstrittenen Korinthern das friedensstiftende Bild, die friedensstiftende Realität ihrer Gemeinde als Leib Christi, der gerade in der Abhängigkeit von Christus und in der Unterschiedlichkeit der verschiedenen Glieder, der verschiedenen Körperteile, überhaupt erst zum lebendigen Leib wird. Dagegen ist es zerstörerisch, wenn jetzt die einzelnen Körperteile miteinander streiten, und Paulus entfaltet es in Kapitel 12 sehr schön, wenn die einzelnen Körperteile miteinander streiten, wer wohl am wichtigsten ist. Dann legt der Apostel in Kapitel 13, das ist wirklich so eine Steigerung, ich empfehle die Lektüre von Kapitel 12 bis 14 mal am Stück, dann legt der Apostel in Kapitel 13 dieses wunderbare Fundament der Liebe als der höchsten und wichtigsten Gottes- und Geistesgabe überhaupt. Diese Geistesgabe, die Liebe, die ist dem Herzen Jesu am nächsten. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe bläht sich nicht auf. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Und dieses tief beeindruckende hohe Lied der Liebe trägt den Apostel zu dem Höhepunkt. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist sogar noch größer als der Glaube und als die Hoffnung. Wenn wir den Gedankengang des Apostels mit einem Surfer vergleichen, dann nimmt der Apostel die ganze Dynamik dieser Liebeswelle auf und surft nun mit ihr in die nächsten ganz praktischen Überlegungen im Kapitel 14 hinein. Strebt nach der Liebe, ruft er den Korinthern zu. Und das gilt natürlich auch für ihn selbst. Im Gottesdienst der korinthischen Gemeinde spitzt sich der Streit über eine Geistesgabe ganz besonders zu, nämlich die sogenannte Zungenrede, besser vielleicht als das Sprachengebet bezeichnet. Ich nehme an, dass einige von euch damit Erfahrung haben. Dieses Sprachengebet ist, wenn man es hört, eine Aneinanderreihung von Lauten, die für den Außenstehenden unverständlich klingen, sozusagen eine vorrationale Sprache. Es kann auch klingen wie Kinderlallen oder wie eine gänzlich unbekannte Fremdsprache, die man zum ersten Mal hört. Wer diese Geistesgabe bekommt, kann in seinem Gebetsleben und in der Innigkeit seiner Gottesbeziehung wunderbare Intensivierungen erfahren, Vertiefungen erfahren. Das Sprachengebet ist eine erstrebenswerte Geistesgabe. Das steht auch bei Paulus völlig außer Zweifel. Das Problem ist nur das Verständnis dieser Geistesgabe und der Umgang mit ihr im Gottesdienst. Denn in Korinth hat man das Sprachengebet gerade wegen seiner menschlichen Unverständlichkeit für die Sprache der Engel gehalten, für die Himmelssprache. Deswegen schreibt ja Paulus am Anfang von 1. Korinther 13, wenn ich mit Menschen- und Engelszungen redete. Also, das Sprachengebet war in seiner Unverständlichkeit die Sprache der Engel. Und damit war sie natürlich für das Verständnis der Korinther, gerade für den Gottesdienst, äußerst wichtig und erstrebenswert. Es war erstrebenswert, gerade im Gottesdienst in der Sprache der Engel zu beten. Da ist man dem Herrn, dem Himmel, am nächsten. Und so können wir uns unschwer vorstellen, liebe Geschwister, dass es in den korinthischen Gottesdiensten häufiger chaotische Szenen gab. Die versiertesten Sprachenbeter, und das muss man auch betonen, Beterinnen, drängen sich, sobald es im Gottesdienstablauf möglich ist, nach vorne, um die Gemeinde höchstwahrscheinlich gleichzeitig und in sich überbietender Lautstärke in dieses himmlische Engelsgebet hineinzuziehen. Und mitten in diesen sich tumultuarisch entwickelten Szenen sitzen dann die armen Habenichtse, die noch nicht in Sprachen beten können und die sich irritiert oder verzweifelt oder beides zugleich fragen, ob sie hier wirklich am richtigen Ort sind. Von Fremden, die als Gäste eingeladen sind und zum Gottesdienst der Gemeinde kommen, ganz zu schweigen. Es besteht also für den Apostel ganz aktueller Handlungsbedarf. Er muss Klärungen herbeiführen, damit diese Gemeinde sich nicht mit ihrer eigenen Gabenfülle zerstört. Oder genauer gesagt, damit die Korinther in ihrer Gabenfülle nicht die Liebe zerstören. Und nun ist es höchst beeindruckend, liebe Geschwister. Ich hoffe, ihr spürt auch etwas von meiner Begeisterung. Es ist höchst beeindruckend, wie Paulus, wie der Apostel sich bei seinen Klärungen vom Geist der Liebe und des Friedens leiten lässt, gebündelt in dem großartigen Bekenntnis, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Wie würde man dann meinen, geht es weiter? Ja, eben nicht. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Das ist genial. Dass der Frieden auch Ordnungen entwickelt, das ist gewiss. Aber es ist nicht die Ordnung um der Ordnung willen, sondern sie dienen dem Frieden. Also, Paulus klärt. Was macht Paulus bei seiner Klärung nicht? Ich fange mal negativ an. Er macht das nicht, was pragmatisch sicher der einfachste Weg und eindeutigste Weg von Kirchenleitung gewesen wäre. Paulus verbietet das Sprachengebet im öffentlichen Gottesdienst der korinthischen Gemeinde nicht. Ein solches Verbot des Sprachengebets im Gottesdienst wäre ja das einfachste gewesen. Klare Lösung. Großes Lob aufs Sprachengebet, wunderbar, tolle Sache, aber nur als persönliche Gebetspraxis. Das gehört ins stille Kämmerlein, da hat er sein Recht, im Gottesdienst der Gemeinde hat es nichts zu suchen. Das wäre sozusagen klassisch kirchenleitend geklärt. Aber das macht Paulus nicht. Nein. Paulus sagt dies gerade nicht. Auch im Gottesdienst, das sagt Paulus, hat das Sprachengebet sein gutes Recht. Allerdings klärt der Apostel eindeutig, ist das Sprachengebet nicht die höchste und wichtigste Gabe, sondern eine unter anderen. Und im Gottesdienst ist sogar die prophetische Gabe die wichtigere. Also Paulus klärt die Bedeutung des Sprachengebets und er macht deutlich, dass eine bestimmte Bedingung notwendig ist, damit das Sprachengebet im Gottesdienst gelebt und zum Ausdruck kommen kann. Nämlich, dass es ausgelegt wird. Der Apostel macht klar, die Geistesgabe, und er vergleicht dann das Sprachengebet mit der Prophetie, die Geistesgabe der Prophetie ist für den Gottesdienst die deutlich wichtigere Gabe, denn wer prophetisch redet, erbaut durch Ermutigung, durch Tröstung, durch Ermahnung die Gemeinde und ist damit genau auf der Linie des Heilandsrufs Jesu. Kommt hier zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wer dagegen in Sprachen redet, in Sprachen betet, redet in unverständlichen Geheimnissen zu Gott und erbaut sich selbst und hat damit nicht die eingeladene Gemeinde im Blick und wird so eher zur Blockade. Erst durch die Auslegung, die verständliche Auslegung des Sprachengebets, wird das Sprachengebet gottesdiensttauglich. Das betont Paulus ganz klar. Und darum hat das Sprachengebet im Gottesdienst sein gutes Recht, kann echte Schätze in den Gottesdienst einbringen, wenn es verständlich ausgelegt wird, sodass es alle verstehen können, alle angesprochen werden. Dann erbaut es die Gemeinde zu echter Dankbarkeit. Wenn es keine Auslegung gibt, dann wird im Gottesdienst nicht in Sprachen gebetet. Der evangeliumsgemäße Gottesdienst, der Gottesdienst, den wir feiern, weil Jesus selbst uns einlädt, weil er der Herr und der Gastgeber ist, ist in allen seinen Teilen ein verständlicher Gottesdienst, geprägt durch den Geist der Liebe und des Friedens. Darum gibt Paulus auch die Anweisung, dass sowohl beim Sprachengebet als auch bei prophetischen Worten maximal 3 hintereinander zu Wort kommen sollen, damit die einzelnen Beiträge auch noch nachvollziehbar bleiben und es nicht in einer Fülle von Beiträgen unverständlich wird. Ja, der Gottesdienst soll in allen seinen Teilen und in seiner ganzen Atmosphäre der Einladung unseres Heilands entsprechen. Kommt her zu mir alle. Und ich hoffe, liebe Geschwister, ihr erlebt diesen Gottesdienst jetzt auch als einen solchen vom Geist der Liebe und des Friedens bestimmt. Noch ein letzter Schritt, ein letzter Blick auf die prophetische Dimension des Gottesdienstes, gerade weil dem Apostel dies so wichtig ist. So will ich euch heute noch einen prophetischen Impuls weitergeben. Setzt euch, liebe Geschwister, mehr denn je für das so bedrohte Lebensrecht der ungeborenen Kinder ein, der Schwächsten in unserer Gesellschaft. Denn die Todesmächte unserer Kultur rauben den Ungeborenen das Lebensrecht von allen Seiten. Während man mit großem politisch-medialem Aufwand versucht hat, Kinderrechte ins Grundgesetz zu schreiben, verweigert man das elementarste Kinderrecht, nämlich das Recht auf Leben. Und so läuft in diesen Tagen im Europäischen Parlament die nächste Tsunami-Welle gegen das Lebensrecht ungeborener Kinder an. Das Parlament soll beschließen, dass Abtreibung ein Menschenrecht ist. Und dieser Beschluss soll dann als Empfehlung an die Staaten der Europäischen Union weitergeleitet werden. Seht es als euer prophetisches Mandat an, liebe Geschwister, beauftragt durch den dreieinigen Gott, gegen diesen Todes-Tsunami Sturm zu beten und Sturm zu laufen. Schreibt an eure Europaabgeordneten, betet für sie, meldet euch. Die Jugendlichen von Fridays for Future, denen ich in vielem kritisch gegenüberstehe, haben aber einen tollen Slogan. Der heißt, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Das dürfen wir auf unser prophetisches Mandat beziehen. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr den Kindern die Zukunft raubt, stehlt. Also, in diesem Sinne. Jesus hat eingeladen, wir sind gekommen, um zu bleiben. Doch das Bleiben bei Jesus ist kein Selbstläufer. Ja, schon das Kommen, wie das Evangelium zeigt, ist kein Selbstläufer. Das Bleiben erst recht nicht. Dieses Bleiben bei Jesus ist immer wieder umkämpft. Diesen guten Kampf des Glaubens wollen wir in froher Gewissheit kämpfen. Und wir wollen die vertrauten Worte von Philipp Spitter zur Parole unserer Jüngerschaft machen. Wer es kann, darf es gerne mitsprechen. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft. Wie der Weinstock seine Reben, zuströmt Kraft und Lebenssaft. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.